Ich habe ja vorher auch schon gewusst, wenn ich es im Springen gut hinbringe, dann kämpfe ich immer um den Sieg. Aber der Kommentator hat anscheinend ja immer sich gewundert, wieso ich so weit hinten bin und eine Lücke immer lasse. Das bisschen Salat umrühren, das habe ich gerade noch hinbracht, aber aber mehr musst du auch nicht machen. Und dass ich mich deswegen in der Küche gut mache, okay, das ist natürlich eine Aussage.
Und meinte, sie hat sich im Springen zu oft ablenken lassen.
Im Springen?
Im Schießen.
Im Schießen, im Springen.
Biathlon, das mit dem Skispringen, oder?
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo da draußen, die letzte She Happens-Folge vor Weihnachten steht an. Mein Name ist Moritz Bartscheider und mir digital wieder zugeschalten, Vinzenz Geiger und Corinna Horn. Und wir müssen eins vorweg sagen. Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde, oder ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, dass es so früh in unserer jungen Podcast-Geschichte passiert, ist dann doch sehr cool. Viele wissen wahrscheinlich direkt, auf was ich anspiele, aber trotzdem will ich mal casually in die Runde fragen. Wie war euer Wochenende?
War okay.
Also mein Wochenende war ich ganz gut.
Besser geht's nicht.
Besser geht's nicht. Bei dir war es auch ganz okay, Finzi, oder?
Ja. Kann mich kein bisschen beschweren.
Ganz passabel, denke ich.
Ja, es war wirklich perfektes Wochenende.
Mehr geht nicht. Und damit sind wir, wenn das Internet hier mitmacht, sind wir direkt im Thema. Und zwar dreht sich heute alles vornehmlich um die Ramsau und wir reden nicht lange drum herum. Wir fangen direkt an mit dir und der nordischen Kombination. Es ging ja los am Freitag, war der PCR und da müssen wir, bevor wir zu den ganz, ganz, ganz schönen Sachen kommen, auf eine traurige Geschichte kommen. Franz Josef Vreal ist gestürzt und hat sich das Kreuzband gerissen und wurde direkt operiert. Hast du das mitbekommen, Finzi?
Ja, hab's auch eigentlich direkt gesehen. Also es war dann ziemlich schnell klar, dass das Kreuzband ab ist. Unser Doc ist hingegangen, hat dann diesen komischen Test da gemacht, den wir da, dass man es gleich feststellen kann. Und der hat dann gesagt, ja, zu 99% ist es ab.
Und ja, was für ein Test?
Da kann man irgendwie so einen Check machen, indem man irgendwie das Knie so hin und her bewegt. Und dann merkt man ziemlich schnell, ob das Kreuzband ab ist oder nicht. Und das war dann ziemlich eindeutig. Und ja, das sah auch schon echt übel aus, das Knie wirklich so ja bei der Landung verkantet und dann das Knie, weiß nicht an was es lag, also so das Knie nach innen reingefahren und ja, dann hat es ihn geworfen und ja, es ist ziemlich übel. Das tut richtig weh und da ist ja auf jeden Fall die restliche Saison raus und man weiß nicht, im Meniskus ist auch irgendwas, also er wird dann gleich am gleichen Tag noch operiert und ja, kann sein, dass es wahrscheinlich mit der nächsten Saison auch schon eher eng wird, aber ich bin da jetzt auch nicht so genau drin, wie lange die Pause da dann wirklich ist.
Ja, traurig auf jeden Fall, wieder mal eine Bänderverletzung, eine Kreuzbandverletzung im Kontext Skispringen. Gute Besserung in diese Richtung. Und dann kommen wir natürlich zu den sehr schönen Geschichten. Und jetzt gerne auch mit mehr Pathos. Der Samstag und der Sonntag, um es jetzt auch mal nochmal zu nennen, worauf ich vorhin hinaus wollte. Wir zeichnen das erste Mal auf, nachdem du einen Weltcupsieg geholt hast. Oder zwei sogar. Die ersten zwei für diese Saison. Und man hat wieder gesehen an beiden Tagen, aber am Samstag fand ich noch mehr, da findet sie der coole Typ. Bist jetzt auch nicht komplett ausgeflippt. Wie war der Moment, als dann rum war?
Ja, es war einfach ein überragendes Wochenende, aber wie du gerade schon gesagt hast, der coole Typ, aber ja, das ist immer, wenn man am Ziel ist und dann auf dem Podest ist, dann sagen die Fotografen immer, und jetzt jubeln. Und ich stehe so da und denke, wer soll jetzt rumschreien oder was soll jetzt machen? So immer auf Knopfdruck, jetzt Jubel. Also ich freue mich ja schon enorm und habe gejubelt, aber bin dann keiner, der dann extra für das Foto irgendwie rumschreit, wie ein Verrückter. Das ist immer so eine komische Situation. Nee, aber ja, war ein richtig geiles Wochenende. Hätte ich nicht erwartet, dass es so kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Obwohl mir Ramso auch schon immer sehr gut gelegen hat.
Ja, ich habe echt ein bisschen an letzte Woche gedacht, wo wir ja darüber gesprochen haben, erster Weltcup-Sieg und wie emotional man da ist und so. Und jetzt hast du gleich zweimal gewonnen. Aber eine Träne ist nicht geflossen, oder?
Nee, keine Träne. Ja, weiß auch nicht. Das war echt nicht zu erwarten. Das ist schon so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, aber eigentlich eher so nach dem Springen schon. Am Freitag waren die Sprünge gleich schon gut, bin ich schon gut reingekommen und dann am Samstag habe ich es im Wettkampf dann auch hinbracht und das war eigentlich so der Moment, wo ich so mit mir selber sehr, sehr zufrieden war und das hat mir schon echt, das hat mich richtig gefreut. Ich habe dann, also, dass ich jetzt dann zweimal gewinne, das war dann immer noch nicht ganz so zu erwarten, aber ich habe ja vorher auch schon gewusst, wenn ich es im Springen gut hinbringe, dann kämpfe ich immer um den Sieg. Und deswegen, das war eigentlich so für mich der Punkt, wo am krassesten war am Wochenende.
Aber darum wollte ich da gerade darauf hinaus, wie war dir diese klassische Reporterfrage, wie war der Moment, als du im Ziel warst, weil eben, ich dachte mir sofort, also ich bin natürlich entsprechend, kann ich hier schon mal sagen, bei aller sonstigen journalistischen Neutralität schon mit ausgeflippt an beiden Tagen. Aber es sah auch im Fernsehen so komisch aus, im Sinne von, uff, fertig, jetzt hier aufstellen. Da Foto, Emotion raus und weiter geht's. Danke fürs Kommen. Ist das was bei euch, was noch komischer jetzt aktuell ist, weil dann halt wirklich niemand da ist außer den Fotografen?
Ja, also das ist gar nicht so krass, vor allem jetzt bei uns ist es, also manchmal, so wie jetzt bei Ramsau, da ist an der Strecke stehen so viele Leute, weil einfach so viel Stuff da ist. Also man hat wirklich eigentlich keinen Streckenabschnitt, wo man nicht irgendwie angefeuert wird. Also weil wir haben ja so viele Trainer, Skiwachser, also da sind überall Leute und da wird man überall angeschrien, also das ist dann gar nicht so krass. Klar ist was viel Schöneres, wenn dann Fans auch dabei sind, die ihn richtig anfeuern, aber so für uns ist so, ja, es sind trotzdem so viele Leute da. Auch im Ziel dann, um den Zielbereich rum ist eigentlich alles voll mit Leuten und so, also klar mit Abstand und so, aber ja, da jubeln halt die Betreuer, die eigenen jubeln halt dann zu und ja, da kann man sich schon richtig freuen und ja, aber das ist dann schon immer komisch, wenn man ins Ziel kommt und dann ja, jetzt schnell fürs Fernsehen zusammenkommen und Interview und zack, 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 ist dann erstmal Stress von allen Seiten, da noch ein Interview, da noch ein kurzes Statement und ja, das, aber mach ich.
Aber warum muss das so schnell gehen alles? Weil die Sender sonst mit der Übertragung wieder weg sind gleich.
Ja, genau. Am Samstag war ich, glaube ich, nicht mehr live dann. Und am Sonntag, glaube ich, auch nicht, weil ich mache dann einfach so, wie ich Lust habe, ziehe mich um und freue mich für mich selber und verzichte dann vielleicht auf die eine Minute Live-Fernsehzeit. Aber ja, das ist da dann halt so, komm zu uns, wir sind noch live drauf und ja. Klar, für uns Sportler ist es cool, wenn dann live noch drauf bist, aber da kann ich dann jeden Wunsch erfüllen im Ziel.
Ja, weil ich war echt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe es mir am Samstag am Abend noch nachgeschaut und am Sonntag habe ich es sogar live gesehen, weil ich dachte eigentlich, dass du schon noch irgendwie für die ARD ein Interview gibst oder so, aber hat man leider gar nichts gesehen.
Ja, ich habe dann schon noch ein Interview gegeben, aber das kam halt dann nicht live. Ich weiß nicht, ob es das im Internet irgendwie gibt, bei der Sportschau oder so. Aber ja, war dann nicht mehr live drauf.
Aber wollen wir vielleicht mal diesen Erfolg oder dieses Erfolgsrezept Ramsau vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, weil du meintest, du bist schon so selbstbewusst und weißt, wenn der Sprung klappt, so, dann geht's um den Sieg. Und fangen wir doch bei der Basis an. Warum liegt dir die Schanze in Ramsau so?
Boah, also wieso genau die Schanze so liegt? Ja, ist eine relativ kleine, also ist die kleinste Schanze im Weltcup-Zirkus, glaube ich. Und sind relativ meistens Rückenwind. Und bei mir ist so, ich bin sehr absprungstark und deswegen kommt mir die Chance entgegen, aber ich bin jetzt auch einfach viel, viel besser gesprungen, wie es dann in Kusamo war. Und ja, also es war ja mein erstes Podest, war ja auch in Ramsau vor 4 Jahren und ja, da bin ich auch schon richtig gut gesprungen.
Und aber was war jetzt besser als in Kusamo an deinem Sprung?
In Kusamo war so das Problem, dass ich mit der Anfahrtshocke ein bisschen Probleme hatte, habe immer einen Schwerpunkt verloren bis zum Absprungtisch und den habe ich jetzt einfach gut gehalten und dann habe ich mir einfach viel leichter getan, dann ist es einfach leichter von der Hand gegangen.
Aber hast du dann im Training nochmal gezielt was verändert?
Ich denke schon, also ich habe mich einfach genau auf das konzentriert, auf die Hocke und wir haben ja letzte Woche nochmal den Oberstoff trainiert und da ist dann einfach, bin ich einfach gleich gut reingekommen und habe da einfach mir eine Basis wieder geholt, eine gute und habe da einige gute Sprünge gemacht und dann kann man ganz anders eben an so einen Wettkampf rangehen, wie in Kusamo es jetzt war.
Und dementsprechend, der Sprung saß, der Abstand war nicht so groß, am Samstag waren es 25 Sekunden. Und worauf ich aber mal hinaus will, weil jetzt haben wir, weil in der Vorschau haben wir da schon mal drüber gesprochen, aber jetzt haben wir natürlich auch die Zeit dafür, weil ein Zitat vor allem durch die Medien gesaust ist danach von Hermann Weinbuch, der Finzi ist ein Zocker. Und dem will ich insofern nachgehen, als dass wir jetzt nochmal den Raum haben, um wirklich, weil es nach wie vor was, das kann niemand nachvollziehen, der da nicht dabei ist, aktiv. Was passiert zwischen diesem guten Sprung und es piepst und du gehst auf die Loipe?
Jetzt hat es gerade mein Internet hat gerade gespackt, aber ich habe glaube nur den Hauptteil der Frage verstanden. das mit dem Zocker, das ist, das hat er glaube ich gesagt, weil viele Leute es einfach nicht verstanden haben oder vor allem, ich glaube, also ich habe es selber noch nicht angeschaut, aber der Kommentator hat anscheinend ja immer sich gewundert, wieso ich so weit hinten bin und eine Lücke immer lasse.
Und, ja genau, gerade am Sonntag.
Ja genau, am Sonntag und ja, ich glaube das Zocker-Ding, das hat er dann gesagt, weil ich es halt echt auf den Schluss ankommen lassen habe und nicht irgendwie davor schon unruhig worden bin oder nervös worden bin und habe halt wirklich mich auf meine Stärke verlassen, auf den Endspurt, wo dann immer Glück dazugehört und vielleicht meint er deswegen auch, dass ich ein Zocker bin, aber ja, es war, für mich war es halt am Sonntag war es wirklich die perfekte Ausgangssituation, weil ich gewusst habe, die zwei Österreicher, die wollen ein hohes Tempo oder halt wollen das Tempo hochhalten, dass hinten die anderen Deutschen nicht mehr rankommen, Riesle, Frenzel, Feist, und ich habe gewusst, hey, wenn das Tempo langsam wird, dann ist mir auch recht, dann kommen die anderen Deutschen noch ran. Dann kann man vielleicht mit denen zusammen was machen. Deswegen habe ich gewusst, okay, ich lasse einfach die anderen machen und versuche so gut wie es geht, meine Körner zum Sparen. Und das Gleiche hat ja dann der Rieber, hat das Gleiche sich dann eigentlich auch gedacht irgendwann. Der hat dann auch schon gesehen bei mir, okay, der spart sich die Kräfte auf für den Schluss. Und der hat dann auch gar nichts mehr gemacht. Und wir zwei sind dann eigentlich so den zwei Österreichern hinterhergelaufen, weil die waren in Zugzwang, weil sie wollten halt nicht, dass hinten die noch rankommen, weil dann wären sie zuletzt am Schluss noch weiter hinten gelandet. Und ja, dann haben wir zwei eigentlich so ein bisschen gewusst, glaube ich, dass es auf uns zwei ankommt am Schluss.
Ja, bei dir, also am Sonntag jetzt, um da einmal kurz zu springen, hat man das eben schon recht früh gesehen, wie du da eben ein bisschen diesen Abstand lässt. Und der Kommentator in der AD hat ein bisschen gemutmaßt, ob vielleicht nach dem Sieg gestern vielleicht ein bisschen die Energie raus ist und so weiter. Und man konnte sich auch schon denken, gut, der spart halt. Und beim Rieber hat man das wirklich sehr, sehr schön, wie sagt man denn, sehr, sehr bildlich mitbekommen. Der guckt einmal so nach hinten und man sieht es wirklich, wie es so kurz rattert. So, aha, okay, raus. Lass die mal vorlaufen. Das war sehr schön zu sehen. Wo ich aber eigentlich darauf hinaus wollte, ist der Teil der Frage ging wahrscheinlich unterwegs im Internet gerade, dass wir jetzt noch mal die Zeit haben, darüber zu sprechen, was passiert denn zwischen Springen und Laufen? Gerade wenn du nach dem Springen merkst, boah, die Situation taugt mir.
Ja, also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat. In dem Fall war es am Samstag, war eine Stunde weniger Zeit wie am Sonntag, aber wir ja, müssen dann ins Hotel fahren, dann zieht man sich um, dann isst man eine Kleinigkeit. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, kleines Mittagsschläfle gemacht, Skifahren geschaut. Dann fährt man wieder zum Langlaufstadion, läuft sich warm und dann geht's los. Also da passiert jetzt nichts Außergewöhnliches.
Okay, aber also zweierlei. Zum einen muss man sich das antrainieren, dass man dann da auch, dass man da schlafen kann zum Beispiel oder halt so relaxed mal noch Skifahren schaut zwischendurch.
Ja, also man ist dann schon nervös, klar. Vor allem, wenn man weiß, es kann um Sieg gehen und ja. Aber irgendwie sind es dann doch die Situationen, die dann schon auch cool sind und ihren Reiz haben, auch wenn es dann manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn man dann ein bisschen nervös wird. Aber ich kann da eigentlich meistens dann kurz Viertelstunde, 20 Minuten schlafe ich dann meistens nur. Das geht eigentlich immer ganz gut. Ich kann eigentlich immer einschlafen. Aber ja, da pumpt dann das Herz schon ein bisschen anders. Aber ja, ich schaue mir dann die Ergebnisliste an, überlege mir halt so, wie könnte das Rennen aus oder halt wie könnte es sich gestalten. Und dann, wenn wir dann in der Kabine sind vor dem Langlaufstart, dann wird halt mit den Trainern auch noch quasi die Taktik durchgegangen. Und am Sonntag war es eben genau die Taktik, dass es der Hermann auch gesagt hat, hey, die anderen Deutschen, es wäre gut, wenn die nur aufschließen könnten. Also hilf ja nicht mit, so ungefähr. Schau, dass du dir Kräfte sparst und am besten wäre es, wenn die zwei nur aufschließen können. Also Erik und Rio. Und dann hat ja der Rio am Schluss auch noch aufgeschlossen, auch wenn es ein bisschen später war. Und für mich war es auch gut, weil ich halt meine Kräfte richtig gut einsparen konnte und halt dann gewusst habe, hey, am Schluss, da geht es dann zur Sache und da muss ich dann da sein. Und dass es dann so ausgeht, wie es jetzt zweimal ausgegangen ist, das ist dann immer, da gehört dann immer auch Glück dazu. Also zweimal Zielsprint, ein Stolperer, dann bist du Zweiter oder ja, nicht im richtigen Moment aus dem Windschatten raus und bist Zweiter. Und da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich gewinne nicht jeden Zielsprint. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, da habe ich auch 2-3 Mal gegen Rieber eben verloren und da hat er ein bisschen das glückliche Händchen gehabt und ja, da ist halt wirklich jetzt alles zusammengelaufen das Wochenende.
Aber Moritz und ich haben am Sonntag auch noch geschrieben, also während das Rennen live lief und uns war eigentlich von Anfang an klar, dass du das machst. Weil wir uns eigentlich dachten, deine Ausgangssituation war am Sonntag ja doch nochmal ein bisschen besser.
Ja, die war noch besser, aber ich habe es nicht so geplant gehabt, dass dann wieder im Zielsprint ist. Also ich habe mir für mich selber gedacht, okay, ich fühle mich nur richtig gut. Vielleicht kann ich schon ein bisschen vorher probieren, wegzukommen, aber dann hat quasi er schon angerissen, also der Rieber, und der hat sich auch noch gut gefühlt. Das hat man auch gesehen, der ist dann auch Vollgas nochmal weg. Da habe ich dann auch wirklich, es war dann richtig hart, dass ich da noch hinterherkomme. Und dann hat man es auch gesehen, dann waren wir zu zweit dann auch weg, also da sind die anderen dann nicht mehr hinterherkommen. Und dann war es dann für mich eh überraschend, dass er dann in der Innenkurve irgendwie an mir vorbei ist und dann habe ich gewusst, okay, muss ich hinten dranbleiben, dann muss ich es wieder im Zielsprint probieren. Und dass es dann klappt, das weiß man vorher nie, also. Aber ja, war ziemlich krass eigentlich, also und so ein Doppelsieg. Habe ich wirklich nicht
erwartet. Also wir können sagen, erwartet. Wir haben nach beiden.
Und das ist aber die Woche wahrscheinlich, wenn man mich immer wieder darauf anspricht, so, ja. Also für mich ist es halt jetzt, das geht dann alles so schnell. Das sind 2 Tage und dann jetzt gestern wieder heimgefahren, jetzt bin ich wieder daheim und ja, zwei Siege mehr auf dem Konto. In der Statistik. Aber ja, das ist alles so schnelllebig irgendwie.
Aber stört dich das?
Nee, eigentlich macht es auch genau das aus, finde ich. Man kommt hin, es geht alles Schlag auf Schlag und in dem Fall hat einfach wirklich alles zusammenpasst und ist mir einfach richtig reingelaufen und genau das macht es eben oft aus.
Wie viele Nachrichten hast du nach dem Wochenende bekommen?
Das habe ich jetzt nicht zählt, aber ich probiere mal Also auf WhatsApp probiere ich immer so schnell wie möglich allen zum Antworten. Und das kriege ich, glaube ich, auch immer ganz gut hin. Wenn man es gleich beantwortet alles, dann geht es relativ schnell. Aber also ich weiß nicht, also am Samstag bin ich halt, man kommt ans Ziel, dann nehme ich ja nicht gleich das Handy, also läuft man sich noch kurz aus und dann danach so in der Kabine schaut man dann halt aufs Handy und dann steht da irgendwie bei WhatsApp unten dran 68 neue Nachrichten oder was, also vor allem in den Gruppen so von meinen Kumpels und so, da, die schreiben dann untereinander nur, dann eskaliert es da immer schon richtig. Und gestern war es eigentlich am krassesten, weil die ganzen Leute, also ich verstehe es auch, dass es dann wirklich für viele wahrscheinlich extrem spannend zum Zuschauen war, weil ja, also für mich selber, ich weiß ja für mich selber, wenn ich es verkackt, dann bin ich selber schuld, also ich habe dann immer, denk da jetzt nie dran, dass da jetzt so viele Leute das dann anschauen und dann so enorm mitfiebern, aber wie viele mir geschrieben haben, sie waren schweißgebadet vor dem Fernseher oder sie sind vor dem Fernseher gestanden, haben geschrien und haben sich gedacht, ach, musst du das so spannend machen? Aber ja, das war einfach sehr, sehr geiles Wochenende.
Ja, guck, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin schon auch gestanden gestern. Das war wirklich, also jetzt auch jetzt unabhängig davon, ob man Fan von dir ist oder nicht, aber das war halt wirklich ein unfassbar spannendes Rennen. Das war wirklich Action pur und das war auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, auch unabhängig von dir, natürlich durch dich umso mehr, aber war der erste Moment in der Saison bisher, wo ich mir dachte, geil, das ist wieder diese Energie, die Wintersport mir nach Hause bringen kann, ins Wohnzimmer, wenn ich schon nicht hin kann.
Ja, und das finde ich auch, genau das ist halt der Reiz der Kombination. In Ramsau ist halt immer extrem, weil die Abstände sind sehr klein. Das ist so ein enges Rennen. Sieht man ja dann zweimal Zielsprint und die ersten 30 in einer Minute oder was. Und ja, das ist einfach wirklich, das ist dann so genial zum Anschauen, aber so spannend, weil es kann einfach alles passieren und es ist alles so eng und es wird dann wirklich ganz am Schluss erst entschieden. Und du siehst halt einfach, der, was erst ins Ziel kommt, es hat halt gewonnen. Das ist eben das. Und für uns Läufer macht es das eben auch aus, wenn du weißt, hey, jetzt kommt es dann drauf an, jetzt musst du da sein und ja, das ist dann, da ist man dann auch nervös und alle um dich rum sind auch nervös und hektisch und ja, das ist dann, das macht den Reiz der Sportart aus und das ist das, wieso ich es mache. Und klar, aber die Ausgangssituation habe ich halt nur deswegen die Möglichkeit gehabt, damit zu kämpfen, weil ich halt den Sprung auch so hinbracht habe zweimal.
Ja, voll. Was mich noch interessiert ist, unabhängig von dem Wochenende, aber das kam mir wieder, als der Kommentator am Sonntag eben gesagt hat, gut, er weiß jetzt nicht genau, warum der Geiger da die Lücke lässt, ob das Taktik ist oder ob er quasi nicht näher rankommt. Und in dem Fall ging es ja jetzt sehr geil für dich aus. Zwei Siege, Idealfall. Aber wie ist es sonst, wenn mehrere Weltcups, was ja eigentlich überall ist, an einem Wochenende sind, priorisiert man da selber, dass man sagt, okay, gut, ich gehe voll auf den Samstag oder Samstag vielleicht ein bisschen langsamer und gehe voll auf den Sonntag?
Nee, gar nicht. Also da wird immer jeden Tag Vollgas geben. Vor allem bei uns ist es halt eh so, wenn das liegt dann halt auch am Sprung. Also wenn ich jetzt einen richtigen Scheißsprung gehabt habe und so weit hinten bin, dann ist natürlich ein ganz anderes Rennen. Dann laufe ich so vor mich hin, dann schaue ich halt an, okay, wie viele kann ich vielleicht nur einholen? Und manchmal ist dann wirklich aussichtslos, dann läuft man entweder gar nicht mit oder macht ein Trainingsläufchen. Aber ja, und ja, das kommt halt immer auf das drauf an, aber also von vornherein probiert man immer, also vor allem wenn es jetzt so ist, wie sie jetzt war, zwei Einzel, die sind beide genau gleich viel wert und deswegen gibt man da beide Tage Vollgas. Da werden keine Kräfte gespart irgendwie für den nächsten Tag oder so.
Ja gut, vor allem in dem Fall hast du ja jetzt lang Zeit zum Runterkommen.
Zum Erholen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist zwar nicht so geil, aber mei.
Ist halt aber das so. Ist tatsächlich, das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich mir dachte, ist diese Pause, weil ich dachte mir schon, dass du sagst, das ist scheiße, dass jetzt wieder Wie lange? 4 Wochen?
Vier Wochen, ja. In 4 Wochen ist der nächste Wettkampf.
Dass man halt wieder so rauskommt, gerade nachdem man so ein Erfolgserlebnis hatte. Und ich saß halt aber auch in der Pressekonferenz der Skispringer vor der Vierschanzentournee. Und da meinte Stefan Horngacher, dass es gar nicht so gut war vielleicht, oder dass er so die, wie sagt man denn, wechselhaften Leistungen in Engelberg, ja. Ein bisschen damit erklärt hat, dass die Skiflug-WM die Woche vorher zu nah dran war und die Jungs teilweise nicht bei der Sache waren. Also kann das vielleicht auch doch was Positives sein, dass man, wenn man auf so einem Hype ist, vielleicht mal doch wieder einen längeren Break hat, um sich wieder komplett neu fokussieren zu können?
Ja, das auf jeden Fall. Ist es, glaube ich, gut, wenn man dann wieder runterkommt. Aber bei den Skispringern war es natürlich gleich ein großes Ereignis. Da ist dann Skiflug-WM, da ist der Druck. Und wenn dann alles hinkommt, dann fällt man danach halt ein richtiges Loch. Aber bei uns, das war ein ganz normales Weltcup-Wochenende. Klar, für mich war es alles andere wie normal. Ein Doppelsieg ist natürlich einzigartig, aber für mich wäre es jetzt schon geil gewesen, wenn wir jetzt wieder ein Wochenende hätten und einfach in so einen Rhythmus reinkommt. Den haben wir halt dieses Jahr noch gar nicht gehabt. Dass man einfach so Woche für Woche Anreise Weltcup dann heimkommen, wieder 2 Tage ruhig daheim genießen und dann wieder los. Und ja, das haben wir jetzt halt noch gar nicht gehabt. Und das geht dann, wenn es jetzt so bleibt, wie es geplant ist, dann geht es ja dann ab Predazzo los. Und ja, man muss es immer positiv nehmen und die Wochen jetzt eben nutzen, daheim, so gut es geht.
Aber wie schauen jetzt deine nächsten Wochen aus? Also klar, jetzt erstmal Weihnachten, jetzt bist du wahrscheinlich erstmal daheim. Bleibst du dann in Oberstdorf oder fahrst du nochmal irgendwo hin auf Lehrgang?
Ja, jetzt erstmal eine Woche daheim, aber dann vom 27. bis 30. fahren wir dann wieder auf den Lehrgang mit dem Team. Das ist eigentlich jedes Jahr immer das gleiche Datum, 27. bis 30. Weil das ist bewusst gewollt, dass man eben nicht ganz so zu sehr in ein Loch fällt. Also dieses Jahr ist vielleicht nicht so krass, weil jetzt eh nicht möglich ist, aber sonst, wenn man halt die Weihnachtsfeiertage hat und dann Silvester noch, dann ist ja, ist jetzt nicht so super produktiv für den Sport, sage ich jetzt mal. Deswegen schaut man da immer, dass man dann ein bisschen halt wieder jetzt, also nicht in den Weltcup-Rhythmus, aber zumindest in den Trainingsrhythmus reinkommt mit dem Team auch.
Und dass die Trainer direkt kontrollieren können, dass ihr euch nicht zu sehr vollgefressen habt über die Feiertage.
Ja, genau. Ja, aber dann danach haben wir dann wieder ein paar Wochen, also 2 Wochen, glaube ich, dann nur daheim, wo wir dann daheim trainieren können. Ich hoffe einfach, dass jetzt bei uns mal gescheit Schnee kommt, dass es noch schöner wird zum Langlaufen und dass ich mal die Zeit nutzen kann und mal eine Skitour machen kann, weil das kann man ja normal, wenn ein normaler Kalender ist, komme ich halt im Winter fast gar nicht dazu, wenn dann im Frühling. Und da hoffe ich jetzt eigentlich immer schon drauf, dass jetzt mal richtig Schnee kommt, dass man mal ein bisschen powdern gehen kann oder halt Skitouren und dann bestenfalls schönen Powder hat zum Runterfahren, wenn dieses Jahr keine Lifte offen haben. Aber ja, mei. Es kotzt schon richtig an langsam, die ganze Situation. Aber das geht, glaube ich, jedem so. Das sind wir, glaube ich, eh nur privilegiert als Sportler.
Ja, ich kann kurz verraten, ich wollte tatsächlich am Wochenende oder ich war kurz davor, tatsächlich langlaufen zu gehen, aber weil zu wenig Schnee für Dorfrunde etc. und dann bin ich anderweitig am Schaden vorbeigekommen und dann waren mir da einfach zu viele Menschen auf zu wenig Raum und dann war die Motivation wieder dahin, weil man dachte, da muss ich nicht mit 40.000 anderen Wochenendausflüglern da vor den. Übrigens sehr merkwürdig, man hat da sehr viele so improvisierte Tribünen aufgebaut und ich denke mir die ganze Zeit, für wen?
Ja, dafür, für die WM. Dafür, dass
im Fall die 2.500 Leute kommen dürfen zur WM.
Ja, man muss ja irgendwie planen und das Konzept muss man ja vorher schon haben. Also das mussten die ja jetzt auch schon vorstellen und das braucht ja alles ewigen Vorlauf. Also das Konzept, wie sie haben, ist, glaube ich, schon perfekt für die WM, aber das wird man... Ob es dann wirklich so stattfinden kann, ist eh unwahrscheinlich, aber die da arbeiten, machen sich ja auch Gedanken, die müssen ja für die ist ja auch beschissen.
Klar, Und ich glaube, für die Leute, die die Tribünen aufgebaut haben, wenn dann doch keiner kommen darf, ist es noch unangenehmer, wenn sie die dann umsonst aufgebaut haben. Und wir hoffen es natürlich nicht. Was auch noch in der Ramsau war, war Damenskisprung, dazu kommen wir gleich. Aber ich finde, wir sollten erst vielleicht noch kurz über die Premiere der Damen sprechen. Und die wollte ich vor allem fragen, hattest du Zeit, das ein bisschen vor Ort zu verfolgen?
Ja, also wir sind ja erst ein bisschen später angereist. Also wir sind erst am Donnerstag kommen und die Damen hatten ja am Freitag dann gleich ihren Wettbewerb, aber den haben wir dann schon angeschaut, also Springen und also das Laufen auch im Fernsehen dann, aber haben wir auch angeschaut, ja, historisches Event, erster Weltcup ever. Ja, ich, für mich war es so, wie ich es mir vorgestellt habe, also ich sag mal, die Öffentlichkeit hat wahrscheinlich, hat sich gar nicht vorstellen können, wie das dann jetzt wirklich ausschaut, aber ja, erzählt ihr mal so aus eurer Sicht, wie hat das auf euch gewirkt? Habt ihr ein bisschen was gesehen, auch Bilder oder nur gelesen?
Also ich habe mir ich habe es mir größtenteils angeschaut. Gucke, weiß nicht, wie es bei dir ist.
Nee, ich habe eine Zusammenfassung gesehen. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen.
Okay. Ja, also mein Eindruck war, also prinzipiell fand ich sehr cool, dass das stattfindet und beim Springen dachte ich mir, und das aber jetzt auch wieder aus so einer Laienposition raus, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen, Finzi, dass bei ganz vielen die Landung ganz komisch aussah.
Ja, das war aber an dem Tag, das war bei den Skispringerinnen auch, der Auslauf war sehr, sehr hart präpariert. Das war eher an dem gleichen Tag, wie der Real dann auch noch gestürzt ist. Da ist es dann nicht so einfach zum Landen, das war sehr glatt. Aber ja, aber erzähl mal genau deine Laienperspektive. Das ist ja das, was mich jetzt interessiert.
Okay, meine Laienperspektive in dem Fall war eben das, dass das Springen ein bisschen, dass die Landungen da ein bisschen komisch aussehen, aber dann haben wir dafür eure Erklärung. Und dann, ja, ich war eigentlich mehr am Laufen interessiert, weil so als aus meiner Perspektive Damen-Skisprung hat man schon auch gesehen, das funktioniert auch. Und dann war ich sehr gespannt, nachdem der Bundestrainer Klaus Edelmann gesagt hat, er glaubt schon, dass die Top 15 beieinander sind und ums Podest laufen quasi, und dachte mir, okay, da bin ich halt gespannt, so, weil wir es oft schon vom Thema Leistungsdichte hatten und es war halt leider überhaupt nicht so.
Ja.
Also es war ziemlich schnell klar, dass es ein Trio gibt, das da vorne wegläuft und dass es eine gibt, nämlich Tara Garrity Moats aus den USA, die einfach läuferisch besser ist als alle anderen, und die ist dann davon gelaufen und dadurch war halt, so cool ich es fand und so sehr ich das jetzt ganz persönliche Perspektive das supporte, dass das vorangeht, der Frauensport in der Kombination, dass da auch die letzte Männerbastione Wintersport, wie ich gelesen habe, jetzt quasi gefallen ist, aber das hat natürlich vom sportlichen Reiz her ein bisschen verloren, weil man halt doch gesehen hat, und das ist aber wahrscheinlich auch ganz natürlich für den Anfang, dass die Leistungsdichte halt nicht da ist und dass es halt zwei, drei gibt, die richtig krass sind und der Rest kämpft sich halt hinterher, aber die Top 3 hatten am Ende halt über eine Minute auf den Rest. Das macht es dann halt irgendwann aus Zuschauerperspektive halt ein bisschen zäh und schwierig vielleicht, das auch fernsehtechnisch dann wieder zu vermarkten, um auf das Thema zurückzukommen.
Ja, genau. Also du sagst es auch genau, wie es ist und wie ich sicher auch gesehen habe. Das sagt sehr, sehr viel aus, dass es in Ramsau, wo bei uns in einer Minute 30 Leute sind, mindestens, da sind die ersten drei. Ja, das ist klar, dass irgendwie muss man halt anfangen und es sind halt noch wenige Mädels, die das machen. Und die Tara Garrity Moats, das hat einfach, keine Ahnung wie viele Jahre, die schon den Sport ausübt. Die war ja auch schon Biathletin, glaube ich, und Skisprung-Weltcup hat sie auch schon gemacht, aber hat halt immer Laufen trainiert und die ist halt einfach da völlig überlegen. Und die anderen, es sind halt zum Teil junge Mädels, die halt auch noch nicht so viele Kilometer in ihrem Leben gemacht haben. Und dann kommen noch einfach Skispringerinnen dazu, die gewechselt haben quasi. Die tun sich dann natürlich auch extrem schwer am Laufen. Und so ist das dann so ein bisschen zusammengewürfelt und es halt, fängt halt neu an, die Sportart. Und ja, dass da die Leistungsdichte nur niedrig ist, das war mir schon klar. Also das ist so, wie es ausgegangen ist, war mir dann eigentlich auch schon klar. Ich habe gehofft, dass die Deutschen ein bisschen weiter vorne sind, wie es jetzt war, aber Ja, ich muss eigentlich sagen, im Springen fand ich es gar nicht so, also fand ich es eigentlich echt okay. Also das war nicht so schlecht zum Anschauen. Im Laufen hat man halt dann einfach die Unterschiede extrem gesehen. Aber ja, irgendwie muss man halt anfangen und da muss man halt einfach nur ein paar Jahre warten. Das wird Jahr für Jahr wird das besser werden. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch ein fernsehtaugliches Niveau erreichen, hoffentlich.
Guck, wie hast du es denn?
Ja, ich wollte sagen, ich war auch super gespannt auf Svenja Würth. Klar, sie kommt ja vom Spezialsprung. War schon absehbar, dass sie sich im Laufen nicht so gut schlägt. Sie hat ja auch selbst gesagt, dass sie das eigentlich komplett neu lernen musste, auch die Quälerei beim Ausdauertraining. Aber dass sie dann auf 5 Kilometer doch ganze 2,5 Minuten bekommt, fand ich dann doch auch ein bisschen sehr, sehr viel.
Ja, das war extrem viel und ja, also für mich kam es nicht unerwartet, weil ich habe vorher, also es war eigentlich genauso, wie man es erwarten konnte.
Aber also zwei Sachen, die mich beschäftigen zum Thema Frauensport, jetzt in dem Fall. Zum einen, was haben die Athletinnen gemacht, bevor es einen Weltcup gibt? Also das frage ich mich dann immer, weil es gibt, glaube ich, schon eine Weile lang einen Continental-Cup. Aber das ist halt das Thema. Das sind zum Großteil auch sehr, sehr junge Athletinnen. Das deutsche Team ja auch, bis auf Svenja Würth, sehr, sehr jung. Ich glaube, die anderen drei sind alle noch in der Schule. Und trotzdem machen die das ja seit Jahren. Was haben die bisher gemacht? War der Continental Cup quasi das Höchste und man hat halt da geschaut, was geht.
Ja, genau, es war der Conti Cup das Höchste und davor gibt es ja einen Alpen Cup. Also ist bei uns in der Kombination und im Skisprung ist das ja genau gleich. Also es baut sich so auf. Der erste internationale Wettkampf quasi oder die erste internationale Wettkampfserie ist der Alpen Cup. Das ist quasi so C-Weltcup, wenn man es jetzt so sieht. Da dürfen nur Junioren starten, also U20. Und das sind die Alpenländer, die da eben startberechtigt sind. Und das ist dann so der erste internationale Vergleich. Und dann eins drüber ist dann der Continental Cup. Da starten dann alle Länder der Welt. Und das ist quasi zweite Liga, also B-Weltcup. Und dann drüber kommt halt der Weltcup. Und bei den Kombiniererinnen war es eben so, dass erst im Alpencup wurde es eingeführt, dann kam der Conti Cup dazu und jetzt eben der erste Weltcup. Und genauso war es beim Skisprung auch bei den Damen. Also es wird, glaube ich, ziemlich gleich aufgezogen und ja, weiß jetzt nicht, was sie. Für mich ist halt, es ging jetzt halt irgendwie auch alles sehr schnell und es ist auch gut, dass es sehr schnell gegangen ist, dass es es jetzt gibt, aber wie gesagt, Forscher, das wird halt alles einfach nur dauern und ich glaube.
Aber wo siehst du jetzt die größten Baustellen?
Die Baustellen, ja, einfach an der Masse der Praktizierenden. Es werden halt einfach, ich weiß jetzt nicht, wie viele Athletinnen es weltweit gibt, gesamt, wenn man alle zusammenzählt und was für ein Durchschnittsalter. Aber wenn es dann einfach mal doppelt so viele sind und viele in einem Alter sind, aus dem Juniorenbereich raus sind, dann wird das schon ganz, ganz anders ausschauen. Und ja, irgendwann muss man anfangen und das geht halt jetzt hauptsächlich darum, dass halt die Förderungen kommen, weil wenn jetzt eine WM da ist, dann wird das halt in jedem Land ganz anders gefördert. Und wenn dann vielleicht noch Olympia dazukommt, dann sind halt gleich ganz andere Gelder da und dann fangen das auch viel mehr Leute an, dann kannst du das halt fördern, kannst Internatsplätze, Kader, da geht es halt in jedem Land dann gleich ab. Wenn Olympia dahinter steht, dann sind auf einmal halt die Gelder da für Trainer, für Sportfördergruppenstellen, wo die Athleten dann eben von der Bundeswehr oder Zoll oder was gefördert werden. Und ja, das hoffe ich einfach, dass es bald olympisch wird und dann muss man eben nur ein paar Jahre
2022
geben.
2022 noch dann nicht, leider.
Hoffentlich gut sein.
Ja. Glaube ich doch auch. Und ich denke mir einfach, man kann denen eigentlich nur eine Entwicklung wünschen, wie sie die Skispringerinnen hingelegt haben, die ja doch innerhalb von kurzer Zeit auf ein auf ein deutlich krasseres Niveau oder auf ein sehr beachtliches Niveau gekommen sind, was man auch in der Ramsau wieder sehen konnte. Ich fand es ein sehr cooles Springen eigentlich, auch wenn es für die Deutschen jetzt nicht ganz so lief, bis auf eine und wir haben einen Schanzenrekord gesehen.
Ja, ich glaube, der Schanzenrekord, der kam nur zustande, weil es eigentlich das erste Springen war auf der Schanze. Also, weil das ist eine 96 ist nicht kurz, also ist schon auch weit, aber da, wenn da nochmal ein Springen wäre, dann wird das, glaube ich, auch sehr schnell geknackt werden können. Aber trotzdem.
Ich hab die Cutter ein bisschen beobachtet am Freitag. Und ich glaube, sie war schon irgendwie sehr enttäuscht nach ihrem 12. Platz.
Aber ich muss sagen, ja. Ich habe mir die Trainingsergebnisse angeschaut und da war sie wirklich, da lief es überhaupt nicht. Und dann hat sie sich eh ziemlich gesteigert mit dem 12. Auch wenn es immer noch nicht der Anspruch ist, aber es war dann von dem, ich glaube, im Training war sie nicht mal unter den ersten 30, also das war dann auf jeden Fall eine gute Steigerung, aber ja klar, sie hat sich was anderes erhofft und ich natürlich auch für sie.
Aber generell, also jetzt wenn man mal von Sarah Takanashi, die dritte wurde, absieht, haben sich die in Anführungszeichen etablierten etwas schwerer getan, als man es vielleicht vermutet hätte. Also Maren Lündby, siebte, Chiara Hölzl, 10. und gewonnen hat, und über die haben wir schon in der Vorschau gesprochen, dass man auf die schauen sollte, das österreichische Megatalent Marita Kramer vor Nika Krisna aus Slowenien, die auch, glaube ich, Jahrgang 2000 ist oder so, also auch recht jung. Also das hat sich da irgendwie so ein bisschen abgezeichnet, dass die Etablierten dass es nicht für ganz vorne gereicht hat. War für Anna Ruprecht, was natürlich sehr gut, die zurückkam nach mehreren Knieverletzungen, auch meinte, im Sommer hat sie sich noch sehr, sehr schwer getan, wurde 8., hatte damit nicht gerechnet. Ein sehr schönes Comeback. Und Agnes Reisch, über die Katta auch gesprochen hat, bei uns vor 2 Wochen, hat ihren ersten Weltcup-Punkt mitnehmen können.
Das ist doch was. Aber ich glaube, dass das Ergebnis auch eben zusammenkam, dass halt eben auch die Marita Kramer und die Nika Krisna eben sehr absprungstark sind und deswegen hat sich das halt, deswegen waren die dann auch so überlegen. Auf einer größeren Schanze, da wird natürlich eine Lündby auch wieder deutlich weiter vorne sein. Aber ja, man muss auf jeder Schanze klarkommen und eben in dem Fall waren sie, war das auch völlig zu Recht und hat sich halt dann so ergeben.
Aber jetzt nochmal kurz zur Ramsau allgemein, weil wir jetzt alle Einzelwettbewerbe quasi einmal durch sind. Wie war das jetzt mit der Bubble? War das jetzt dann mit allen, also die Damen, die Skispringerinnen, die Kombiniererinnen und Kombinierer, war das dann eine Snowflake oder waren das 3 separate Snowflakes und ihr durftet euch gegenseitig nicht sehen oder wie lief das?
Das waren eigentlich 3 separate, also ich hatte gar keinen Kontakt zu den anderen Sportarten. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es eine war oder ob es 3 waren, also ich kann nur sagen, dass ich keinen Kontakt mit den anderen hatte und ja, es war überall FFP2-Maskenpflicht eigentlich, oder nicht Pflicht, aber wir hatten überall eine an und es war eigentlich ganz gut organisiert.
Wie ist das eigentlich so zwischen den, jetzt gerade auch bei euch, so zwischen den Teams, weil ich es im Skispringen faszinierend finde, gerade nachdem wir die Story mit den Österreichern hatten, dass unterschiedliche Teams, die das Maskentragen unterschiedlich handhaben, vor allem auch was für Masken sie dann tragen und die Deutschen von Anfang an schon immer irgendwo mit FFP2-Maske unterwegs waren. Die Polen hatten jetzt am Wochenende in Engelberg diese Masken, wo ich eigentlich dachte, die sind gar nicht so gut, die mit diesem Filter drauf. Andere tragen so ganz einfache OP-Masken, tauscht man sich da aus und sagt, okay, einigen wir uns vielleicht nicht doch mal, dass wir alle das tragen, oder macht da jeder einfach sein Ding und hat sein Konzept innerhalb dieser Bubble?
Ja, bei uns war es auch so, dass die Norweger am Anfang keine FFP2-Maske anhatten, aber da kam dann gleich auch von unserer deutschen Seite, dass hey, das geht nicht. Wir müssen schauen, dass unser Sport so sauber bleibt, wie es geht. Und das, wir wollen eben da gar nichts eben anbrennen lassen. Und das haben sie dann auch ziemlich schnell geändert. Und bei uns ist das dann wird sehr vorsichtig damit umgegangen, aber das regelt dann jedes Land dann ein bisschen anders, obwohl es dann, also klar, es gibt schon Regeln von der FIS, aber gewisse Sachen sind halt dann bei jedem Land ein bisschen anders.
Zum Thema, der Sport soll so sauber bleiben, wie es geht. Da gab es noch ein Thema, da haben wir nach Ruka gar nicht drüber gesprochen. Und ich wollte fragen, ob es noch eins, ob es jetzt noch eins war. Und zwar die Finnen und die norwegischen Anzüge bei euch. Vielleicht kurz die Hintergrundinfo, alle, die es nicht mitbekommen haben. Da gab es rund um das Ruka-Wochenende ein bisschen Zoff. Weil die Finnen, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber die Finnen waren unzufrieden mit der Messmethode über die Abstände, die der Anzug zur Haut haben darf, im Schritt, weil sie gesagt haben, die Leute, die das messen, dürfen nicht, also die Athleten tragen Unterhosen, wenn das gemessen wird, und nur ein Arzt darf quasi auch, sagen wir mal, an die Unterhose fassen. Und die hatten die Theorie, dass die Leute da, also vor allem die Norweger, ich sag mal, ihren Intimbereich aufstocken mit Sachen wie Socken und so weiter und dadurch größere Anzüge genehmigt kriegen. Und dann gab es aber von allen möglichen Seiten, auch von den Deutschen, ein recht großes Kontra. Wie hast du das mitbekommen?
Bei mir war es, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was die Finnen da so richtig damit erreichen wollten. Die haben sich da, glaube ich, einfach ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie irgendwas behauptet haben, dass eben, wie du gesagt hast, in die Unterhose was reingestopft wurde von den Norwegern und so. Aber also das wird von der FIS gemossen und also ich glaube, der sieht das schon ziemlich schnell, ob da jetzt was drin ist in der Unterhose oder nicht. Und wenn sie sich da blöd angestellt haben bei der Messung, die Finnen, dann sind sie selber schuld. Also ich glaube, die haben dann irgendwie selber irgendwas gesagt, dass sie da irgendwas, dass sie selber was reintan haben. Und jetzt gibt es auch ein Verfahren gegen die finnischen Kombinierer. Ich glaube, die kriegen da, ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber auf jeden Fall haben sie, glaube ich, selber zugeben, dass sie beschissen haben. Aber ach, ich weiß eigentlich auch nicht, das war einfach von der eine Trainer von den Finnen, das ist so ein bisschen ein Unruhestifter. Der ist, glaube ich, einfach nicht zufrieden damit, dass im Bereich der Anzüge, ja, eher der Falko Kriesmeier, dass sie im Bereich der Anzüge da ist, hinken sie einfach ein bisschen hinterher der internationalen Konkurrenz und da müssen sie halt sich ein bisschen ins Zeug legen und nicht versuchen, irgendwelche Leute anzuschwärzen.
Ja, ich habe mir vor allem die Frage gestellt und vielleicht hast du da eine Antwort drauf, wie, also das ist schon mal eine Erklärung, aber wie kommt man da drauf während des ersten Weltcups der Saison, also auf die Story, hey, die Norweger stopfen sich Socken in die Unterhose quasi, jetzt überspitzt gesagt.
Ja, ich glaube, das war einfach, in Kuusamo war einfach klar zum Sehen, die Finnen sind extrem weit weg im Springen und dann haben sie halt einfach, der Kriesmeier hat dann einfach das dann auf die Anzüge so ein bisschen geschoben und wollte einfach ein bisschen Unruhe stiften. Das hat er schon öfters gemacht, jetzt nicht mit solchen Aussagen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was er damit erreichen wollte. Sie wollen irgendwie, dass es die Messungen transparenter werden, aber also mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ich glaube, die haben sich auf jeden Fall selber damit am meisten geschadet. Also ich glaube, dass die Norweger nicht deswegen irgendwie bestraft werden, weil man kann ihnen nichts nachweisen, dass sie was falsch gemacht haben. In Riber hat man einmal disqualifiziert, da hat der Anzug nicht passt, deswegen, ja.
Eben, das war auch so ein Gegenargument, was ich recht offensichtlich fand. So. Also das System scheint noch zu funktionieren und man kommt doch den Leuten drauf, wenn was nicht passt.
Ja. Ja, da wird eben alles ausgereizt und gefeilt an den Anzügen, wie man die Anzüge noch besser machen kann und da hinken die Finnen einfach hinterher und deswegen haben sie da einfach, glaube ich, eine andere haben sie einfach aus Frust vielleicht irgendwie die Norweger beschuldigt, aber ich weiß nicht, wie es da jetzt weiter vorgegangen wurde. Irgendwelche Sanktionen gibt es auf jeden Fall jetzt gegen die Finnen.
Du warst sauber auf jeden Fall bisher.
Ich bin so sauber.
Nehmen wir auf jeden Fall an. Sauberer als Ulle. Ich finde, sie ist sauber.
Ich bin sauber, ja.
Nicht versucht, wie ein Zwölfjähriger das eigene Gemächt zu upgraden. Aber zurück vom Klamauk. Also ich wollte es nur mal ansprechen und wollte wissen, ob es da noch irgendwie mehr gibt, weil ich das eben gelesen habe und das Thema auch irgendwie war, dass das sehr schnell durch die finnische Presse ging und dann ganz, ganz viele Fotos von ganz vielen Sprunganzügen da aufgetaucht sind und Riesentohu Wabohu. Und dachte mir, vielleicht gab es da eine Weiterentwicklung in dem Thema. Coco, haben wir irgendwas zur Ramsau vergessen? Oder hast du das Gefühl, wir haben Finzis Mega-Wochenende nicht gebührend abgefeiert?
Nee, ich habe auch gerade überlegt, aber ich denke, also ich habe nichts mehr.
Ja, wir können dir auf jeden Fall nur nochmal von uns zwei gratulieren.
Ja.
Und wie die Coco vorhin schon gesagt hat, wir waren uns an beiden Tagen nach dem Springen eigentlich schon sehr sicher.
Das ist schön, dass ihr so viel Vertrauen in mich habt.
Klar. Ich sag mal, mehr Vertrauen als auf deine Antwortquote in unserer Gruppe.
Ist echt so.
Aber dann wollen wir doch. Ja, sorry.
Ja, ich wollte noch sagen, ich fand übrigens die Instagram-Stories von eurem Koch Uli wieder sehr amüsant.
Ja, der war wieder sehr aktiv.
Ich sage jetzt mal. Man muss dazu sagen, falls er zuhört, ganz liebe Grüße. Ich weiß nicht, weil ich habe nichts gesehen, weil ich habe tatsächlich seit einer Woche mal wieder mal ein bisschen Social-Media-Pause. Weil es ganz gefährlich ist, wenn man sich immer einredet, dass man ja auch beruflich da nachgucken muss, dass man dann umso mehr Zeit da verblödelt. Aber bevor ich Instagram deinstalliert habe letzte Woche, hat er mir, ohne dass ich irgendwie auf seine Story reagiert hätte, so geschrieben, dass sich der Finz sehr, sehr gut in der Küche macht.
Ich?
Ja, das hat er mir auch geschrieben.
Ja.
Ja, also da ist er definitiv hat er da falsch geschaut, weil ich bin wirklich ein absolut schlechter Koch.
Was hat er nicht machen lassen?
Das bisschen Salat umrühren, das habe ich gerade noch hinbracht, aber aber mehr musste ich auch nicht machen und dass ich mich deswegen in der Küche gut mache, okay, das ist natürlich eine Aussage. Ich glaube, ihr wollt einfach ein bisschen Kontakt zu euch zwei.
Ja, aber ich war so perplex, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Und dann habe ich ihm gar nicht mehr geantwortet.
Ja, bei mir hat er noch einen schönen Gag gerissen, weil ich habe ihn nämlich gefragt, ja, was darf er denn machen? Und dann hat er geantwortet, eigentlich alles, was ihm Spaß macht. Vor allem aber kochen gerade.
Vor allem aber was?
Vor allem aber kochen gerade.
Ach so, ja.
Oder essen, wie auch immer. Aber Uli, falls du das ganz liebe Grüße, es hat mich natürlich auch wieder sehr gefreut, von dir zu hören. Wir haben mal drüber nachgedacht, ob wir nicht auch noch videomäßig mal was ergänzend machen zum Podcast. Vielleicht machen wir eine kleine Kochshow mit dir.
Na, das...
Finzi lernt kochen.
Alles andere.
Dann haben wir den Uli auch wieder untergebracht. Hervorragend.
Ich glaube, er schreibt auch immer, dass er wieder vorkommt im Podcast. Weil er selber einer der größten Fans ist.
Das freut uns natürlich sehr.
Freut
du hast das hat, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, du hast eh schon bisher sehr lustiges Feedback bekommen. Hat sich der, du hast nämlich in, es kommt jetzt auch wieder ein bisschen spät, aber in Ruka nach dem ersten Tag uns geschrieben, dass du gerade bei der Dopingkontrolle warst und der Kontrolleur dich darauf angesprochen hat. Hat der sich nochmal gemeldet?
Nee, der hat sich jetzt nicht mehr gemeldet, aber der war, der ist Kontrolleur eben, aber nur bei den nordischen Sportarten, glaub. Und der hat gesagt, wir sollten nicht so viel über Biathlon reden.
Das ist richtig fies.
Er hat gesagt, er ist ein großer Langlauf-Fan und Kombination auch. Aber Biathlon schaut er sich gar nicht an. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung.
Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, weil das ist ja ein bisschen... Also Coco, um dich zu beruhigen, ich habe Biathlon live geschaut und habe mich... Und fand es auch sehr spannend und habe mich gefreut, dass Ann Pfeiffer gewonnen hat, den Massenstart. Dazu kommen wir gleich noch, aber zum Thema, worüber man nicht so viel reden sollte oder kann. Ich würde jetzt hier mal einmal kurz den Langlaufpart übernehmen. Und ich glaube, es ist alles zum alles erwähnenswerte über das Langlaufwochenende gesagt, wenn wir kurz auch nochmal erwähnen, dass Peter Nordhug ins Gefängnis muss.
Ja. Ich hab's.
Oder war sonst noch was, Coco? Im Langlauf?
Nee, also ich weiß nicht, Dresden fand ich jetzt nicht so spannend. Wie fandet ihr es?
Ja, Colette Rizek ist 10. geworden, was sehr, sehr gut ist. Aber sonst.
Liebe Grüße.
Alles andere war wirklich, puh. Ja. Dresden ohne Zuschauer in der Stadt im harten Lockdown Weltcup zu machen, ist dann auch ein bisschen fragwürdig. Und ja. Dann ohne die Skandinavier, also ich fand's auch, war jetzt wirklich nicht, also ich habe auch nur ganz kurz hingeschaut, das war jetzt nicht so schön anzusehen, muss man wirklich sagen. Da wird die Tour de Ski hoffentlich ein bisschen spannender.
Ohne die Skandinavier.
Ja, klar.
Ohne vor allem ohne die Skandinavier und trotzdem läuft es bei den Deutschen wieder nicht so gut. Peter Schlickenrieder war ja auch wieder nicht so amüsiert.
Was hat er gesagt?
Er meinte im Interview, das ist eindeutig zu wenig. Wir schaffen es nicht im Sprint, den großen Abstand zur Weltspitze zu verringern. Colette hat es gezeigt, wie es gehen kann. Sie ist taktisch sehr gut unterwegs gewesen, aber mehr hat er dazu auch nicht gesagt.
Ja, das war auch das Einzige, was ich mir dann eben nochmal kurz angeschaut habe, was die Colette da gemacht hat. Die können wir übrigens mit Sicherheit auch gerne mal einladen. Ich weiß, dass sie ganz gut sprechen kann. Die hat nämlich mit mir zusammen unseren Abiball moderiert. insofern macht sie sich hier bestimmt auch gut. Aber ansonsten, das war auch wieder so ein Punkt. Ich kann es nur wieder ansprechen. Es hat, allein das Fernsehbild hat mich dann abgeturnt. Also das wissen natürlich die Skandinavier sind nicht da. Und dann halt noch Dresden, harter Lockdown, leer, grüne Wiese, Sonnenschein, es war so ein bisschen uff. Vielleicht abschließend noch zu Peter Nordhug, für alle, die es nicht mitbekommen hat, was Peter Nordhug nämlich im Gegensatz zu Dresden hatte, war Schnee zu Hause, allerdings nicht den, auf dem man Skisport ausübt. Und deshalb muss er jetzt 7 Monate ins Gefängnis. Coco, du hast mir vorhin den SZ-Artikel geschickt. Hätte ich mal auf den gewartet. Ich habe heute Mittag mich durch norwegische Websites gequält und versucht, so Sachen wie Fußfessel mit Google-Übersetzer zu übersetzen. Es war eine Katastrophe.
Eine Fußfessel hat er schon mal gehabt.
Ja.
Aber es gab doch voll viele deutsche Artikel. Wo hast du denn gegoogelt?
Ich war auf irgendeinem so einem Langlauf-Blog unterwegs. Und bevor ich auf was Deutsches gelesen habe, kam ich halt darauf irgendwie, dachte mir halt, gut, das ist schon da, versuche ich mich halt da irgendwie durchzukämpfen mit der Übersetzung. Es war aber kein Vergnügen. Vergnügen wird es sicher auch nicht für Peter Nordhug. 7 Monate muss er
aber ins Gefängnis. Muss er wirklich ins Gefängnis oder wie der Fußfessel oder Bewährung oder sowas?
Ja, das ist wohl nämlich der Punkt, weil bis 6 Monate könnte er quasi mit Fußfessel zu Hause machen. Aber alles, was drüber geht, musst du quasi im Gefängnis absitzen.
Ah, okay.
Und es sind halt 7 Monate und nicht 6.
Ja, er war ja schon 2015 oder 2014 im Sommer, war er schon mal, weil er bis auf ein Auto gefahren ist und dann einen Unfall gebaut hat, einen Fahrerfluchtgang, glaube ich, sogar noch gemacht hat. Ich glaube, mit 1, irgendwas Promille. Hat er schon 30 Tage, glaube ich, mal Fußfessel gehabt. Aber im anschließenden Winter ist er dann 4-mal Weltmeister geworden. Also vielleicht erholt er sich dieses Mal davon wieder so gut und kommt wieder auf die normalere Schiene. Weil ich bin Petter Northug-Fan schon immer. Also das ist einfach der genialste Langläufer, den es jemals gegeben hat. Ob er jetzt Probleme mit Koks hat, ich kann jetzt nur auf den Sport beschränken. Und da war es einfach mit Abstand der genialste Langläufer. Mit ganz weitem Abstand.
Norwegische Diego Maradona quasi.
Ja, das kann man wirklich so sagen.
ich glaube, damit haben wir dann doch zum Langlauf alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und jetzt, lieber Skialpin oder lieber Biathlon?
Fangen wir mit Biathlon an, oder?
Ja.
Ja.
Ist in Ordnung.
Aber Moritz, ich muss sagen, ich glaube, du hast das Wochenende fast mehr gesehen als ich. Ich habe nämlich nur die Sprintrennen gesehen.
Und ich habe live gesehen die beiden Massenstarts und die Verfolger dann so in großen Teilen. Das war mir wieder so ein bisschen, wir hatten es letzte Woche davon, ein bisschen zu langwierig, die Verfolger dann zu großen Teilen im Real Life, was aber auf jeden Fall die Story des Wochenendes ist, opala, die Deutschen haben wohl doch gar kein Problem mit ihren Technikern und dem Material.
Ja, ich war auch richtig überrascht, dass Benny Doll seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, vor allem im Sprint, hat er wieder gesagt, die Ski waren nicht so top. Aber im Verfolger hat er dann das erste Mal seine Techniker wieder gelobt. Ich war echt überrascht.
Vielleicht wurde er gezwungen von denen. Vielleicht hat er gemerkt, das wirft gar nicht so ein gutes Bild auf sich, wenn er immer auf die Ski schimpft.
Aber er hat dann sogar über
vielleicht
sich selber auch
vielleicht so ein Langlaufstecken in seinem Audi gesteckt oder so.
Naja, nee. Aber das Wochenende waren norwegische Biathlon-Festspiele, muss man fast schon sagen. Also 6 Rennen, 5 Siege gingen an die Norweger. Insgesamt von 18 Podestplätzen gingen auch 12 an sie. Also das war schon eine überragende norwegische Dominanz.
Kannst du mir was noch sagen über den Sturlaholm Lägereit? Weil als wir das letzte Mal von ihm hatten in Kontiolahti, waren wir alle so ein bisschen überrascht, wo der auf einmal herkommt und Johannes Thienes Bø stehen lässt. Und er hat sich dieses Wochenende ja wieder gezeigt, hat den Sprint und den Verfolger gewonnen. Müssen wir mit dem jetzt noch öfter rechnen, dass der gefährlich wird?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja jetzt auch die U25-Wertung übernommen. Aber ich kann dir auch nicht sagen, woher der auf einmal kommt. Also für mich kam das auch vollkommen überraschend.
Und ansonsten, ich weiß es nicht, für wen das Wochenende auch noch recht schön war, so alles in allem, war Franzi Preuß, würde ich jetzt mal behaupten. Die wieder im Sprint sehr gut dabei war und sich geärgert hat, weil sie das Podest um eine halbe Sekunde verpasst hat und meinte, sie fühlte sich da auch etwas unsicher im Stehenschießen. Und was ich noch ganz interessant fand, war, das war in der Verfolgung, ja genau, in der Verfolgung bei jetzt muss ich kurz spicken, bei Franziska Preuß, weil sie da auch wieder das Ganze, sie wurde Sechste am Ende, sie war auch das ganze Rennen nicht weit weg vom Podest und meinte, sie hat sich im Springen zu oft ablenken lassen.
Im Springen?
Im Schießen.
Im Schießen, im Springen.
Das sind doch die mit dem Skispringen, oder?
Ja, das wird im Skispringen. Schießspringen. Sie hat sich beim Schießen zu sehr ablenken lassen von den Kolleginnen Eckhoff und Tanne de Wold und hat bei der Sportschau gesagt, sie hat gemerkt, dass jetzt eine gute Serie wichtig ist. Wie ist das bei dir, Coco? Ist es tatsächlich so ein Thema, dass man so viel, also man sollte ja eigentlich voll im Tunnel und voll fokussiert sein auf diese 5 Scheiben da. War das bei dir auch ein Thema, dass man vielleicht doch dann mal nach links, nach rechts guckt, oder genauer hinhört, wie schnell schießen die?
Ja, klar. Also ich glaube, da müsste ich lügen, wenn das einen irgendwie nicht beeinflussen würde. Es ist halt extrem wichtig, dass du beim Schießen wirklich bei dir selbst bist, dass du wirklich auf deine eigenen 5 Scheiben fokussierst und nicht auf das, was irgendwie deine Kollegin, deine Konkurrentin drumherum machen. Deswegen kann schon sein, dass die Fehler von ihr deswegen dem geschuldet waren.
Und ansonsten, weiß ich nicht. Gib du mir gerne mehr, aber ich habe, ja, bitte.
Vielleicht sprechen wir noch kurz über Ann Pfeiffer.
Das war
der Einzige, der den Norwegern einen Sieg weggeschnappt hat.
Jetzt haben wir einen Finzi auch wieder mit dem Boot.
Ja, das war nämlich das Einzige, was ich gesehen habe von Biathlon dieses Wochenende. Den Sprint von ihm. Da hat er einfach in der Abfahrt die Innenkurve zugemacht und hat ihn dann einfach nicht mehr vorbeilassen. Ja. War cool gemacht und ja, ist einfach völlig verdient und ein super sympathischer Sportler, finde ich.
Voll, finde ich auch.
Mega. Auch das Interview danach. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich es in meiner Karriere noch erlebe. Ein Massenstart, Weltcup-Sieg. Aber das war sehr cool. Und diese letzte Kurve, das war spektakulär, wie es dann unter diesem Tunnel durchging. Sehr, sehr geil gemacht von ihm. Die war aber eh wohl gefährlich. Bei den Damen korrigiere mich gerne, die es in allen Rennen da hingelegt hat.
Ja, aber
das war dann irgendwie
auch so ein
Running Gag.
Die Abfahrt ist auch nicht ganz ohne. Also ich durfte auch schon hoch Filzen laufen. Und du hast bei der Abfahrt so das Gefühl, dass es dich irgendwie so ein bisschen hochhebt. Also wie als würdest du gleich abheben. Und wenn da dann irgendwie noch eine Eisplatte drunter ist, dann ist es halt schon ein bisschen tricky. Aber hat an Pfeiffer taktisch echt saustark gemacht.
Ja, es sah auch sehr Harakiri aus. Und was er auch gemacht hat danach, er hat auch explizit nochmal die Technik gelobt. Genauso wie Erik Lesser, der das ganz einfach gesagt hat, so ja, schauen Sie doch auf die Ergebnisse, das wäre jetzt so nicht möglich, wenn das Material nicht stimmen würde. Und Benedikt Doll beim Massenstart, kann man auch noch dazu sagen, immerhin Vierter. Auch sehr happy damit gewesen.
Ja, voll. Aber ich glaube, die Jungs wurden echt ein bisschen gezwungen, mal wieder was Gutes zu den Ski zu sagen.
Wie gesagt, man ist ja dann vielleicht als Techniker doch auch schneller mal bewaffnet als Athlet. Ansonsten, das hat Spaß gemacht zum Gucken. Das, was ich geguckt habe, muss ich sagen. Es ist, also wenn das in der Richtung weitergeht, Coco, dann...
dann wirst du noch Biathlon-Fan.
Dann werde ich vielleicht doch noch Biathlon-Fan.
Finde ich geil.
Ich würde mal sagen, ich bin auf jeden Fall auf jetzt auf das Level gestiegen, sehr interessierter Zuschauer.
Dann kann die
ihr müsst World mich dann Food aber bremsen, Challenge. Wenn ich irgendwann anfange, lächerliche Hüte aufzusetzen, so Biathlon gucken, dann müsst ihr mich wieder einfangen.
Und dann hast Peter du aber auch, bist du auch falsch abgebogen, würde ich sagen.
Ja, zurück zum Thema, ja. ansonsten würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir noch kurz auf Ski Alpin. Und du meintest, finde ich schon, du hast am Sonntag Riesenslalom geschaut, wahrscheinlich zwischendrin. Müsste zeitlich gepasst haben.
Ja, also ich habe am Samstag Abfahrt geschaut und am Sonntag Riesenslalom. Ja, das sind beides geniale Rennen. Gröden, Abfahrt und auch Alta Badia, der Riesen ist, sind beides überragende Rennen. Und ja, am Sonntag, das war schon mein Highlight, der zweite Lauf vom Alex Schmid. Den kenne ich auch ganz gut, der kommt ja auch bei uns aus der Gegend. Und ja, das war so eine geniale Fahrt. Wenn der hatte einen Fehler noch drin gehabt, wenn er den nicht gehabt hätte.
Da hatte ich kurz Herzrasen bei dem Fehler.
Was?
Da dachte ich mir, scheiße, bei dem Fehler hatte ich kurz Herzrasen, da dachte ich mir, fuck, jetzt hebelst du ihn aus.
Ja, das ist ja, bei dem ganzen Lauf hast du Herzrasen, weil man sieht so, wie schnell er ist, aber ich habe einfach so Angst gehabt, aber oh, jetzt, wenn er jetzt so durchkommt, dann ist es überragend, aber nach jedem Tor Angst gehabt, dass es dass er einen Hund reinhaut, aber ja, hat dann eben einen Fehler drin gehabt, aber wenn er den nicht gehabt hätte, dann wäre es dann ein überragender Lauf gewesen. Aber so ja. Schon, nichtsdestotrotz war es ja auch ein geiles Ergebnis für ihn.
Voll. Er hat halt unten raus dann echt nochmal, ich glaube, es waren 6/10, hat er unten dann nochmal verloren dadurch, aber es trotzdem, das war also zum Anschauen ein absolutes Spektakel. Und der zweite Lauf von Alex Schmid sah für mich mehr nach Stefan Lutz aus als der von Stefan Lutz irgendwie.
ist so.
Aber das war sehr, sehr geil zum Anschauen und einfach insgesamt halt so cool, weil wir jetzt mit der Tina Ackermann drüber gesprochen haben. Die Lücke, die es gibt bei den Damen, die gibt es ja bei den Herren trotz allem irgendwie auch. Und das eben Riesenslalom, aber die zwei doch so konstant irgendwie Top 15 Ergebnisse einfahren, ist schon sehr, sehr geil.
Ja, die haben auch beide das Potenzial, das sieht man, glaube ich. Also, wenn man die Ergebnisse sieht, dann wird man jetzt nicht, also, wenn man jetzt nur die Ergebnisse sieht, dann denkt man sich, ja, konstant in Top 15, aber wenn man dann sieht, wie sie fahren, da merkt man dann schon, die haben beide auf jeden Fall das Potenzial fürs Podest. Und ja, also war genial anzuschauen. Generell der Riesen, auch mit dem, wie heißt der, Atlee Lye McGrath. Das war eine Mordsvorstellung von dem. Ich glaube, der ist auch erst 20. Und ja, die jungen Norweger, das ist echt faszinierend. Auch heute im Slalom, was da für Leute mitgefahren sind, da kommt wieder ein neuer Name aus Norwegen. Die haben schier, also unendlich Leute. Das fängt schon an wie im Langlauf oder im Biathlon oder bei uns auch im Ski-Alpin jetzt.
Ja, das ist schon krass. Aber gehen wir davon ausgehen, vielleicht nochmal, hast du ab Freitag schon gucken können, weil ich würde gerne am Freitag anfangen. Und da hatten wir Super-G-Herren und Abfahrt-Damen. Und die Abfahrt-Damen, die war wild. Wegen einer Stelle besonders, an der es 5 schwere Stürze gab. Wurde dann für den Samstag entsprechend gesperrt. Habt ihr die gesehen?
Ja, ich habe immer mal wieder ein bisschen reingeschaut. Also ich habe, wir haben eben eine Gruppe auf WhatsApp, auch, da wird immer viel diskutiert, wenn Ski Alpin läuft. Schickt jeder immer rein, wer er denkt, das gewinnt, und dann wird er dann, feiert man sich dann ab, wenn man den richtigen Pick hat. Und eben da ging es dann eben bei den Damen am Freitag. Ja, das war ja krank. Also wie es eine nach der anderen da die Kurve nicht erwischt hat. Und ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es eine der schwersten Abfahrten bei den Damen ist, aber ich glaube sogar deswegen durfte auch nur die Kira Weidle starten. Also ich weiß nicht, was die Aussage war von den deutschen Trainern, aber es war ja wirklich nur eine Deutsche am Start, wo es ja mehrere Fahrerinnen geben würde, die mitfahren würden zumindest.
Aber was war das Problem an der Kurve? Also ich habe es nicht gesehen. Kamen die da irgendwie mit zu viel Speed oder?
Also so wie ich das gesehen habe, die kamen mit zu viel Speed und klar, eisig ist es sowieso, aber konnten, also es war, glaube ich, unglaublich schwer, den richtigen Zeitpunkt zum Kippen und zum Druckverlagern zu finden bei dem Speed, mit dem man ankam. Also am Samstag haben sie die dann so gesetzt, dass sie mit deutlich weniger Speed in diese, es war eine Rechtskurve, quasi reinkam, weil, also das Schlimmste, was passiert am Freitag, war Nicole Schmidhofer, die sich auch das Kreuzband gerissen hat. Same old story. Und war sie auch ihr Sturz? Eine ist durchs erste A-Netz durch, weil der Ski quasi das Netz zerschnitten hat. Das sah auch sehr unschön aus. Und vier von den fünf, die gestürzt sind, sind am Samstag dann auch nicht mehr angetreten.
Das ist aber was, so ein, ja, eigentlich nicht witzig. Auf jeden Fall, irgendwie fand ich es krass, die Schmidhofer, also die ist, glaube ich, ganz gut mit dem Real befreundet oder weiß nicht, inwiefern die sich oder wieso die sich so gut kennen. Auf jeden Fall kommentieren sie immer gegenseitig auf Instagram die Posts, und dann reißen sich beide am gleichen Tag das Kreuzband irgendwie. Es war ein bisschen irgendwie, weiß nicht, crazy.
Du wärst jetzt auf jeden Fall schon qualifizierter Sport/Boulevardjournalist.
Ja.
Beziehungen aufgrund von Instagram-Kommentaren herstellen.
Ja, genau.
Erste Einstellungshürde gemeistert. Aber ja, unschöner Zufall. Kira Weidle als einzige deutsche Starterin, sich da aber direkt mal ganz gut gemacht, als Elfte, muss man sagen. Und bei ihr war dann interessant, weil am Samstag lief es dann deutlich besser. Sie wurde Fünfte, Mega-Ergebnis für sie. Und die meinte auch, ja, gestern, also Freitag in der ersten Abfahrt, ging es halt mehr darum, das Rennen zu beenden und anzukommen. Und am heute, also im Sinne von Samstag, konnte sie dann auch wieder mit Spaß fahren und sich aufs Rennfahren effektiv konzentrieren. Und dann denkt man sich schon, okay, gut, dann ist vielleicht auch gut, dass da entschärft wird, weil wenn es dann wirklich nur noch ums Runterkommen an sich geht. Aber gut, die Diskussion hatten wir letzte Woche schon, inwieweit es da um Athletensicherheit und Fahrspaß manchmal geht. War auf jeden Fall spektakulär zu sehen. Ich muss sagen, den Super-G am Freitag konnte ich leider nicht gucken. Wer von euch hat den geguckt?
Ich habe nur im Nachhinein, also ich habe nur, aber immer wieder nur einen Teil gesehen. Also ich schaue halt immer mal wieder so bei Eurosport dann rein, irgendwie am Handy und einen Ticker, wenn ich halt gerade sehe, dass gerade jemand fährt, was mich interessiert. Aber ich habe jetzt nicht ganz anschauen können, aber war auf jeden Fall. Der Andi Sander hat ein, glaube ich, ein richtig gutes Ergebnis gehabt mit dem fünften Platz. Also, das war auf jeden Fall top.
Ich habe auch nur ein bisschen reingeschaut hin und wieder, aber es war ganz lustig. Andi Sander war am Ziel und hat eigentlich erstmal den Kopf geschüttelt, weil er irgendwie nicht ganz zufrieden war mit seiner Fahrt, obwohl die halt eigentlich echt gut war.
Ja, bisher Andi Sander top in Form und bester deutscher Speedfahrer bisher diese Saison. Auch das sehr schön bei den Herren. Noch zum Thema kuriose Namen, die auftauchen. Bei den Damen. Zifixlo, jetzt komme ich durcheinander. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da schnell durchkommen. Breezy Johnson. Ein Vorname.
Habe ich auch noch
Breezy
nie gehört.
Johnson. Zweimal aufs Podest. Und die kam unerwartet. Also die hat ihr Weltcup-Debüt zwar schon 2015 gegeben, aber man hat die einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich dachte mir einfach, was für ein Vorname für eine Skifahrerin. Breezy Johnson. Bei den Herren ansonsten, oder bei den, wollt ihr lieber Herren oder Damen noch? Es gibt noch zwei kleine Stories, über die ich gerne sprechen würde. Müssen wir nicht mehr im Detail durchgehen, aber bei den Damen, der erste Super-G-Weltcup-Sieg für die tschechische Allround-Waffe Ester Lidecka, das Wochenende davor noch wieder mal den Alpin-Snowboard, oder wie nennt man's? Alpin-Snowboard. Weltcup dominiert. Und dann, sie hat im Super-G 2018 das Kunststück geschafft, in zwei unterschiedlichen Disziplinen, also einmal Super-G und einmal Snowboard, Olympiagold zu holen und jetzt auch den ersten Weltcup-Sieg geholt vor Corinne Suter und Federica Brignone.
Also ich muss sagen, ich finde das, also ich fand es damals, als sie dann auch im Ski Alpin den Olympiasieg geholt hat, fand ich es echt schon krass, aber ich finde das so kurios, wie sie einfach in zwei Disziplinen so Weltklasse sein kann.
Das finde ich auch, ich finde da das Faszinierende, also bei mir ist dann immer so, ich denke mir dann immer, entweder sie ist einfach so überragend und so eine, also sie ist auf jeden Fall überragend und eine Ausnahmesportlerin, aber so für die anderen Sportlerinnen im Snowboard, genauso wie im Alpin, die müssen sich doch blöd vorkommen, wenn die
ja, das
in beiden besser ist. Ja, voll. Ist doch so. Also, ja. Das kann doch eigentlich gar voll. Nicht sein.
Ja, das wäre jetzt wie immer auf den Vergleich von vorhin zu kommen, wenn jetzt, also klar, andere Grundvoraussetzungen, aber wenn jetzt Svenja Würth in der Kombination aufgeschlagen wäre und im Langlaufen allen davon gezogen wäre, aber ich dachte es mir auch. Aber insofern zum Thema Dominanz und so weiter, eigentlich ja ganz schön ausgeglichen. Jetzt konnten die Snowboarderinnen mal wieder in Ruhe ein Wochenende ohne sie machen und es durfte mal wer anders gewinnen. Und dann nächste Woche ist vielleicht wieder andersrum. Das fand ich noch sehr kurios. Ansonsten, den Riesenslalom hatten wir schon kurz angeschnitten. Am Sonntag der Herren, Alexi Pantero gewonnen, eben vor Atle Lee Mac. Wie spricht man es denn jetzt richtig aus? McGrath?
Ich glaube, McGrath. Also so, also glaube schon ganz normal als TH.
Ja. Und Alex Schmid, Stefan Lutz hatten wir schon. Und dann war heute noch, ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt.
Klar.
Slalom der Herren. Und ich war sehr angefressen, ich wollte nämlich parallel zur Skisprung-Pressekonferenz den Sebi noch anschauen und dann war zwei Fahrer vor im Schluss.
Hä, echt jetzt? Aber eine Freundin also von mir hat es noch gesehen.
Lauf. Ich habe es auch noch gesehen, also ich weiß gar nicht auf was. Okay, ich glaube auf im Bayerischen Rundfunk habe ich geschaut, glaube.
Okay, weil ich habe über der Zone Eurosport geschaut.
Ja. Ach so. Weil... Also ich fand, dass er echt heute eigentlich richtig, richtig gut gefahren ist. Also im ersten Lauf hat er nun einen relativ groben Fehler noch drin gehabt. Also wenn er den nicht gehabt hätte, dann wäre es aber direkt schon weiter vorgegangen. Und ja, die zweite Fahrt war, glaube ich, auch ziemlich gut. Das war, glaube ich, sogar vierte oder fünfte Zeit im zweiten Durchgang. Und klar, die Abstände waren dann so eng. Er war dann halt trotzdem 25. Was jetzt auch ein ordentliches Ergebnis ist, aber wenn man, die fünfte Zeit hat im zweiten Durchgang. Aber ja. Es hat dann irgendwie doch nicht für weiter vorne gereicht.
Ja, aber nochmal auch mal zur Einordnung für alle, die vielleicht im ganzen Ski-Alpin-Wahnsinn und jetzt sind doch so viele Rennen das noch nicht bedacht haben. Es ist auch der erste Weltcup-Slalom der Saison. Nachdem er hat es mir noch dazu geschrieben mit der Sprachnachricht von letzter Woche und ich habe es schändlicherweise, entschuldige Sebi, nicht erwähnt. Er war noch beim Europacup in, wie heißt es, Fassa, die...
Val di Fassa, oder?
Val di Fassa.
Ich habe es nämlich über die FIS-App ein bisschen verfolgt.
Und durfte sich da ein Podest teilen.
Da ist er echt super stark gefahren.
Mit Legende Manni Mölk wurde da Dritter im Europacup und jetzt eben erster Weltcup. Und insofern sehr geil, dass er da doch direkt in die Punkte gekommen ist. Und für den habe ich mich sehr gefreut. Und der zweite Durchgang... da meinte er selber, dass er oben, also meinte er gegenüber dem BR, dass er oben vielleicht noch ein bisschen zu brav war und im unteren Teil war da aber mega Attacke und ich glaube, für den Saisonstart, so kann man auf jeden Fall loslegen, gerade weil es so eng war, also die ersten 15 oder 16 alle innerhalb einer Sekunde und es gab, er war aber nicht der Einzige, der mit einer hohen Nummer da doch noch weit reinkam. Für wen ich mich nämlich noch vor allem gefreut habe, ist Manuel Feller auf Platz 2. Den feiere ich nämlich schon seit Jahren unfassbar ab. Und der ist vor der Saison aus dem Nationalkader gefallen in den A-Kader. Der A-Kader ist bei den Österreichern quasi bei uns der B-Kader oder so eine Zwischenlösung. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Und war nach dem ersten Durchgang 13. und wurde noch Zweiter. Und Dritter war Marco Schwarz und der war 10. nach dem ersten Durchgang und wurde noch Dritter. Und gewonnen hat Ramon Zenhäusern, der auch sehr happy war, weil es sein erstes Rennen seit 11 Monaten war. Und insofern kann man direkt mal gewinnen. Und ich fand den eigentlich auch alles in allem sehr schön anzuschauen heute.
Ja, war nice. Der zweite Durchgang war halt dann, die Piste hat dann auch ziemlich nachgelassen, hat man dann auch gesehen. Aber es gehörte ja ziemlich oft im Slalom dazu und ja, war auf jeden Fall cool. Manuel Feller war brutaler Lauf, der zweite, und ja, vom Zernhäuser auf jeden Fall auch, das war dann schon verdient.
Zum Thema Manuel Feller, weil wir es ja doch immer wieder von Musik hatten, kennt ihr beide den Song, den er diesen Frühling rausgebracht hat?
Ja, kenne ich.
Ja.
Besser ist es. An alle, die ihn nicht kennen, wir verlinken ihn vielleicht in den Shownotes. Stay at Home mit Reggae-Legende Anthony B. wenn ihr das gesehen habt, man muss ihn einfach lieben. Großartiger Typ. Und ansonsten, was haben wir es damit eigentlich?
Sind wir durch.
Die Lage des Wochenendes ausreichend.
Skisprung haben wir noch nicht. Skisprung Herren.
Besprochen. Skisprung haben wir noch nicht. Und das.
Aber
das
da haben wir, hat man auch nicht so viel verpasst, fand ich. Das war jetzt nicht so schön anzusehen.
Exakt. Es gab nicht so viel Schönes und der Konsens eigentlich quer durchs Springerfeld war irgendwie so, ja, wir finden alle diese Schanze nicht so geil. Was ich recht kurios fand, war heute in dieser Pressekonferenz eine Videobotschaft vom Karl eingespielt wurde und der war der Erste, von dem ich gehört habe, ja, voll schade, dass ich nicht dabei sein konnte, weil ich mag diese Schanze eigentlich sehr gern. Aber ansonsten, ja, Saisonsiege 4 und 5 für Granerud. Und der Eisei, einmal Vierter, einmal Zweiter. Was ich halt noch cool fand, ist, dass nach wie vor Pius Paschke doch einfach dran ist an den Top-Springern. Die Frage ist, Finzi, glaubst du, da kann es noch weiter vorgehen? Also es war zum Beispiel am Sonntag sehr solider 5. Platz wieder.
Ja, also 5. Platz ist nicht nur sehr solide, es ist wirklich richtig, richtig stark. Und ja, also wenn man weiß, woher er kommt, weil er war, glaube ich, auch schon fast aus allen Kadern raus und hat dann sehr viel auf eigene Faust gemacht, war ewig im Conti Cup und nie im Weltcup eigentlich dabei und jetzt auf einmal ist er so konstant und jetzt eben auf 5. Und ja, also ich traue ihm schon zu, dass er mal aufs Podest springt. Ich habe im Sommer auch mal gesehen, das sah schon ziemlich lässig aus, also dem traue ich es auf jeden Fall zu. Und würde es ihm auch gönnen, natürlich.
Und was sonst vielleicht noch interessant war, weil über den werden wir auch noch sprechen, Kamil Stoch. Das erste Mal jetzt wieder auf dem Podest. Und zum Thema Skispringen müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, weil, und damit kommen wir schon zu den Ankündigungen, wir werden eine kleine Vorschaufolge zur Fischanstournee aufzeichnen, noch kurz vor Weihnachten. Und ihr bekommt die dann am 26. Dezember entspannt zum Weihnachtsessen verdauen. Kann man sich schon mal anhören, was in der Tournee so auf einen vorkommt. Und da dann auch noch mehr von dieser sehr interessanten und ein bisschen verrückten Pressekonferenz heute. Was da so rumkam von DSV-Seite. Ansonsten würde ich sagen, wir haben das Wochenende wieder ausreichend erörtert. Wir quatschen wahrscheinlich eh schon wieder 4 Stunden lang. Nicht ganz. Wollte nur nochmal sagen, eigentlich hätte ich dir jetzt gerne Bier anboten, Finzi, aber das geht schlecht. Durch ja, PC.
Hab gar schon Abend nur eins mit meinen Eltern getrunken. Auf mein doch sehr, sehr geniales Wochenende. Und ja, ich wäre am liebsten natürlich mit allen, hätte natürlich meine Kollegen gerne auf ein Bier eingeladen auf das Wochenende oder auch auf 2 oder 3, aber das war leider nicht möglich. Und virtuell kann man schlecht eine Runde Bier bestellen.
Das wird schwierig. Du kannst verschicken zu Weihnachten. Einzelne Flaschen.
Geschenkpapier
einpacken.
Ich schick dir eine Flasche Bier. Ich wirf dir eine in den Briefkasten.
Ja, das ist wahrscheinlich kaputt. Trotzdem aber nochmal, zumindest mit dem Slytherin, Harry Potter Slytherin Wasserglas. Cheers auf dein Wochenende. Was für ein Spektakel. Gerne mehr davon.
I try.
Yes. Und ansonsten, vielen herzlichen Dank an alle auch, die wieder durchgehalten haben mit uns und das Wochenende sich hier nochmal, wie man so schön sagt, Püree massieren haben lassen. Und was gibt es sonst noch zu sagen, Coco? Wir können vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass du ganz viele wunderbare Sachen auf Instagram machst.
Ja, an der Stelle kann man auch mal nochmal Danke sagen für das viele Feedback, weil uns schreiben immer wieder so viele Menschen, wie cool sie uns im Podcast finden und wie gern sie den hören. Das ist echt super lieb und wir freuen uns immer mega.
Das auf jeden Fall. Freut uns sehr. Egal, ob Menschen vor dem Fernseher oder Menschen, deren Job es ist, den Finzi auf illegale Substanzen zu kontrollieren. Wir freuen uns sehr über jeden, der das hier und jede, der das hier anhört und dem vielleicht auch noch was abgewinnen kann. Wenn ihr uns was zu sagen habt, erreicht ihr uns unter Instagram @she.happens.pod oder aber auch, wenn ihr ein bisschen mehr oldschool unterwegs seid, per E-Mail wintersport@m945.de. Und ansonsten hören wir uns eh schon bald. Der Rhythmus wird jetzt ein bisschen kleiner, wie gesagt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es die Tourneevorschau. Und ich würde sagen, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ciao.